Mein Motto ist eigentlich immer, geht nicht, gibt's nicht.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist Create Your Work Life, der Podcast von und mit Claudia Winkel. Hier gibt's positive Impulse, Inspirationen, Coaching-Tipps rund um die Themen persönliches Arbeitsglück, Traumjob und Flow-Momente. Heute freue ich mich ganz besonders, Uta Jahnbeck zu interviewen von Jahnbecks Fair House. Ich sitze hier schon mit einer ganz tollen Tasse Tee. Uta, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Hallo Claudia, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt. Ich bin Querdenker, ich bin... Wie soll ich das sagen? Großmutter und Mutter natürlich, demzufolge auch. Ich brenne für Nachhaltigkeit. Ich betreibe jetzt hier an der Geltinger Bucht eine kleine ökologische Pension mit 21 Betten, 7 Quartiere, mit oder ohne Hund oder mit oder ohne Rolli. Und habe das ganze Ding halt sehr nachhaltig mit meinem Mann zusammen aufgestellt. Das ist das, wo, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke und die tollen Farben von Schleswig-Holstein, sie den wunderschönen blauen Himmel mit den weißen Wolken und die vielen Grüntöne, die es so gibt. Und weiß, dass ich hinterm Haus 4 Rinder laufen habe, denen ich auch ganz gerne zugucke. Nette Menschen hier um mich rum, das ist einfach ganz, ganz kostbar.
Ja, also Arbeitsglück, das kommt ganz deutlich rüber. Ja, hier richtig verbunden, ganz tief, auch mit der wunderbaren Landschaft und mit den Menschen drumherum, die ja ganz viel dazu beitragen. Und wenn du zurückblickst, du bist ja schon eine ganze Anzahl von Jahren selbstständig. Kannst du da nochmal sagen, wie du gestartet bist? Das sah ja, wir haben ja eben schon ein bisschen geplaudert, das sah ja mal vor rund 17 Jahren, ganz richtig, genau. Vor 17 Jahren sah das hier, also wo es heute wunderschöne Holztöne sind und ein ganz großzügiger Raum, wo wir uns hier befinden, einmal der Ferienwohnungen. Sah es ja mal ganz anders aus.
Also als wir hierher gekommen sind, war einfach die Intention, selber was aufzubauen. Und wir haben ganz bewusst halt einen alten Hof hier an der Geltinger Bucht gekauft, der ziemlich runtergekommen war, also wo so ganz, ganz viele Baustellen waren. Wir haben hier ganz, ganz viel saniert, aber wir haben gesagt, okay, lieber so kaufen und etwas weniger bezahlen, als irgendwas zu kaufen, was vielleicht scheinbar renoviert ist oder saniert, was aber nicht dem entspricht, wie wir das gerne hätten. Und wir haben hier auf dem Hof schon gleich gesagt, okay, Ressourcen ist das große Thema. Wenn wir hier was mit Gästen machen, dann müssen wir ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, also kein Trinkwasser in den Toilettenspülungen zum Beispiel. Wir haben ganz, ganz große vollbiologische Kläranlage, wo die Feststoffe alle verkompostiert werden und die flüssigen werden in Schilfbeeten von den Bakterien an den Wurzeln halt gefiltert. Und das ist das Wasser, was wir zur Spülung von den Toiletten nehmen. So. Und da haben wir einen Wert von 60 Liter pro Gast am Tag und vergleichbare gute Hotels und Betriebe in dieser Ausstattung haben 200 bis 300 Liter am Tag. Also das ist schon nicht nur deutlich Geld, was wir da sparen, sondern es ist eben auch in der Summe nachher ganz, ganz viel Trinkwasser, wo ich denke, das ist nochmal ganz wertvoll. Das müssen wir unbedingt schützen. Wir haben die größte private Kläranlage da. Und wir haben eine eigene Energieerzeugung und sind mithilfe von zwei Blockheizkraftwerken, die gasbetrieben sind und richtiges Ökogas da drin haben jetzt. Wir haben eine Photovoltaik-Anlage, eine Solarthermieanlage, wärmegeführte Öfen und was wir alles machen. Und haben einen Autarkiegrad über das ganze Jahr von 90%. So. Und 90% ist schon irre viel. Die letzten 10% werden und wollen wir gar nicht schaffen, weil die werden wahnsinnig teuer. Aber wir haben eben eigentlich viel zu viel Energie, die wir halt sowieso und überhaupt, aber in dem Bereich eben auch. Und diese Energie geben wir halt gerne an die Gäste dann weiter und lassen es dem Betrieb halt zugutekommen, unsere Investitionen, die wir da getätigt haben. Ja, ich weiß nicht, was soll ich noch was sagen?
vielleicht noch was. Also das ist total beeindruckend, was ihr in Sachen Nachhaltigkeit hier in eurem Konzept, in eurem Hof, Haus, Vermietungskonzept auf die Beine gestellt habt.
Ja, das ist Stück für Stück gewachsen immer, ne? Ja. So, und immer ist irgendwie noch was dazugekommen. Eigentlich war der Auslöser damals, als unser Architekt immer gesagt hat, nee, Klärtechnik brauchen wir einen Extraplaner, Heizungstechnik brauchen wir einen Extraplaner, und bei mir ist wie bei so einer alten Registrierkasse, weißt du, mit der Kurbel, sind so die Dollars erschienen, und ich dachte, du lieber Himmel, wer soll das alles bezahlen? Oh, wir sind nur ganz kleine, einfache Leute und haben das hier mit ganz viel eigenen Mitteln halt und ganz viel Handarbeit alles bewerkstelligt. Irgendwie, das können wir gar nicht leisten, ne? So, und wo soll denn das Geld herkommen? Und dann hat man sich eingelesen und hat ganz viele Sachen halt zu einem ganz großen nachhaltigen Puzzle zusammengebaut. Und ich sage immer, wir bauen ein großes Puzzle, und von außen kommen immer neue Bausteine dazu, und am Ende, wenn wir dann halt das Gras von unten angucken, dann wissen wir gar nicht, wie dieses Bild dann nachher aussieht. So, und das macht uns einfach Spaß. Für uns ist es halt Sport. Und so haben wir halt kleine Kontakte in den Fenstern, die einfach die Heizung ausregeln, und dann kann jeder hier lüften, wenn wir putzen oder so, ist es total praktisch. Und wenn wir die Fenster wieder schließen, dann wissen wir, dass der Heizkreislauf wieder anspringt, und das spart irre viel Geld, und das sind alles eigene Erfahrungen halt, wie wir vier Kinder haben und die jetzt ja schon alle erwachsen sind, aber wenn man so Pubertierende hat und denen sagt, ja, wenn ihr zur Schule fahrt, dann macht mal bitte die Heizung, regelt ihr mal runter, bevor ihr dann die lüftet und. Und dann kommt man rein und dann ist es nicht so, wie es abgesprochen war eigentlich.
Ein ganz normaler Vorgang.
Gäste sind im Urlaub, und denen ist es auch nicht zu verübeln, wenn sie daran nicht denken. Und da haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Lösung, alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja, es gibt ja noch was, worüber wir im Vorfeld eben gesprochen haben. Das ist euer Interesse an E-Autos. Ja, das hast du bisher noch nicht verraten, dass ihr da auch noch ganz aktiv seid.
Ja, das kam eben auch durch so eine lustige Geschichte. Mein Motto ist eigentlich immer, geht nicht, gibt's nicht. Und wir hatten das Problem, dass, oder was heißt das Problem? Wir haben ein neues Haus gebaut in 2010 mit zwei Ferienwohnungen und mit einer großen Solaranlage oben aufs Dach und haben ein Jahr lang keine Einspeisevergütung gekriegt. Und mich hat das halt wütend gemacht, weil das ist für mich als kleiner Betrieb viel Geld gewesen. Und man hat uns aber immer von einer Stelle zur anderen halt geschickt. Und keiner fühlte sich so richtig zuständig. Dann kam irgendwann im Fernsehen halt dazu auch ein Bericht, dass es eben anderen auch so ging. Und wir haben gesagt, okay, jetzt ist hier wirklich der Zeitpunkt. Wir wollen halt weg von diesen großen Konzernen und sehen halt, dass wir mit kleinen Produzenten zusammenarbeiten oder eben auch in dem Fall das, was wir hier selber erzeugen, eben auch an Strom dann für uns selber nutzen. Vor 3 Jahren ist dann ein großer Batteriespeicher dazu gekommen, wo wir halt die Energie dann speichern können. Und wir haben in 2013, bis dahin haben wir einen alten Skoda Octavia gefahren, der war 12 Jahre alt. Okay. Der hat aber so seinen Einsatz gehabt als Baustellenfahrzeug und als Hundetransporter. Und bei all der Arbeit haben wir es natürlich nicht geschafft, den anständig zu pflegen. Ja. Also ist der halt ziemlich mitgenommen gewesen. Dem ist tatsächlich auch eine Tür abgefallen nachher. Und fast abgefallen.
Wirklich ganz in der Endphase.
Genau, der war halt aufgebraucht. Das gehört für uns eben auch zur Nachhaltigkeit dazu, Sachen einfach aufbrauchen, solange man sie hat. Ja. Und dann halt gucken, irgendwie, was kann ich anders machen. Und anders machen hieß in dem Fall, nach einem anderen Antrieb, halt weg von fossilen Energien, ist immer so das Motto, zu kommen, und haben uns ein kleines E-Auto ausgeliehen für ein Wochenende. Und ich sage immer, das ist ein bisschen fatal, weil es fährt sich einfach spritzig, es ist besonders und es macht Spaß. Und so können wir auch sogar noch unseren eigenen Strom verfahren. Das macht dann doppelt Spaß. Und das ist eben auch was, wofür wir auch stehen, halt für E-Mobilität. Und wir versuchen halt, Menschen dafür zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass es funktioniert, dass wir den Strom, den wir hier in Schleswig-Holstein erzeugen, ich weiß nicht, hast du den Begriff Wegwerfstrom schon mal gehört?
Nein, ist für mich auch ein neuer Begriff.
Also Wegwerfstrom ist der Strom, der eigentlich hätte fließen können, wo die Windmüller aber eine Entschädigung kriegen, weil man die Windräder dann ausstellt, und diese Entschädigungsleistung, das ist der Wegwerf, also ne, so das ist eigentlich der Strom, den man hätte produzieren können, der aber dann nicht in die Netze fließt, sondern einfach abgeregelt wird. So.
Ja,
und wir haben in 2018 oder so, habe ich schon einen Wert gehört von 350 Millionen Euro, die wir nur in Schleswig-Holstein in Wegwerfstrom bezahlen. Das sind für den einen oder anderen sind das Peanuts. Ich sage dann immer, ich denke dann ganz vielleicht naiv in manchen Sachen und sage, nee, also wir können doch lieber die Windräder, wenn die stehen, ne, so, dann haben sie keinen Nutzen. Jetzt sind sie sowieso schon in der Landschaft, also bitte, dann sollen die sich auch drehen, das sieht dann auch noch nett aus. Und wir können den Strom lieber nutzen, wenn jedes Zweitauto hier elektrisch fährt. Oder wir im schlimmsten Fall auch Energie, also Strom verheizen, was man eigentlich ja nicht macht, weil das eine sehr kostbare Energie ist, yeah, eine sehr hochwertige Energie. Aber lieber nutzen und diese Gelder, die ja sicherlich in einen anderen Topf gehören, ne, so, da bin ich dann wieder ganz naiv, lieber die Straßen und die digitale Versorgung, die wir hier manchmal nicht haben, ne, so, diese Netze halt, das alles wieder überhaupt in Gang setzen oder yeah, Kindergärten in Ordnung bringen und die Altenheime und lieber das sinnvoller einsetzen und anders gestalten halt, also. Du merkst schon, ich bin Querdenker.
Ja,
ne? So,
ja, das ist halt, genau. Du denkst über die Grenzen hinweg, ja, was so möglich wäre.
Genau. Für manche bin ich ein Spinner, aber das macht dann auch nichts. Also so, ich versuche halt das, was, wenn mir einer sagt, nee, das geht so nicht, ne, so dann halt immer zu hinterfragen und eben auch an anderen Stellen halt immer zu fragen, ja, können wir das nicht anders machen? Geht das nicht auf einem anderen Weg?
Ja. Ja, man könnte auch anders sagen, du bist sehr kreativ mit deinen Fragen und schaust nach neuen Möglichkeiten.
Ja, das.
So könnte man dich auch betrachten, durchaus. Und zwar immer konsequent nach neuen nachhaltigen Möglichkeiten.
Ja.
Also das ist schon ziemlich beeindruckend, ja, für mich, was ihr im Laufe dieser 17 Jahre hier alles auf die Beine gestellt habt und angeschoben habt, ja, und Impulse gegeben habt. Mich würde noch auf einer ganz anderen Seite interessieren, wer hat dich denn oder dich und deinen Mann so beeinflusst, dass ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid? Was war für euch, was sind wichtige Motive gewesen, überhaupt diese Entscheidung zu treffen? Das ist ja nun wirklich eine ganz große Herausforderung. Ein Hof in der Größenordnung, ein Ortswechsel, der damit verbunden ist. Was war wichtig für euch bei eurer Entscheidung damals?
Also im Prinzip haben wir immer Glück gehabt. Wir haben ein schönes kleines Haus gehabt in Ahrensburg, eine kleine Villa, also so eine Stadtvilla,
ja,
einen tollen Wintergarten hinten dran und es war alles gut. Wir haben da 4 Kinder groß gemacht und die hatten ganz viel Platz zum Toben, aber wir haben dann nachher gemerkt, dass es nicht mehr so unsere Welt ist. Es war uns einfach zu laut geworden und wir haben auch an einer Bahnstrecke gewohnt. Wir haben beide in der Hamburger City gearbeitet und es war uns einfach zu laut, zu dreckig, also wenn man das so beschreiben kann.
Ja, ja.
Und da war dadurch halt schon der Impuls dann da, die Stadt im weitesten Sinne zu verlassen und was anderes zu machen. Ne? So,
ja,
3 der Kinder sind in einem Jahr halt aus dem Haus gegangen und das hat das Ganze dann nochmal bestärkt. Wir,
ja,
haben ganz viel in Skandinavien, in Schweden halt auch geguckt und wären auch dahin gegangen.
Ah, okay.
Und dann sind wir durch einen Zufall hier auf diese Region aufmerksam geworden und haben halt festgestellt, dass es hier viele Komponenten gibt, die man auch in Skandinavien findet. Und haben dann einfach mal so ein bisschen rumgesponnen und irgendwann sind wir hier an diesem Hof hängen geblieben. Und ich glaube, wie du schon sagtest, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich kann ganz schnell in Bildern denken,
ja,
und kann mir,
ja,
vorstellen, wie es aussehen kann. Alle haben sich die Haare gerauft irgendwie und haben gesagt, um Gottes Willen. Und wir haben es einfach angepackt. Ne,
ja,
so, und haben es dann,
ja,
versucht halt umzusetzen. Bei uns, also bei mir kam dann eben auch noch dazu, mein Mann hat noch eine ganze Zeit lang immer in Hamburg gearbeitet und ist da 2 Tage, 3 Tage hingefahren. Und ich habe, ja, halt parallel zu dieser Baustelle überhaupt eine Ausbildung mal gemacht. Ne, so, das war meine erste Ausbildung, weil,
ja,
ich halt mich erstmal um die Kinder gekümmert habe und habe dann mit 42 nachher meinen Hauswirtschafter gemacht,
ja,
und in 2009 halt noch meinen Meister in der Hauswirtschaft. Also ich bin halt Ausbildungsbetrieb. Und bei allem, was wir hier tun, kam diese Nachhaltigkeitsgeschichte eigentlich, glaube ich, schon durch unsere Ursprünge. Also wir kommen halt,
ja,
aus Elternhäusern, wo man immer wenig Geld da war, wo man immer darauf geachtet hat, sorgsam mit den Lebensmitteln auch umzugehen. Ich erinnere mich gut an meine Patentante, wenn ich da die Speisekammertür aufgemacht habe, flogen mir sämtliche Margarinedosen, also leere,
ja,
entgegen, die sie,
ja,
ausgespült hatte, um da was drin einzufrieren. Ich habe mit meiner Großmutter gesessen und habe alte Socken aufgerebbelt. Wir haben von den Teilen, die nicht mehr schön waren, alte Oberhemden oder so, die Knöpfe abgeschnitten, um die wieder zu verwerten und all solche Sachen, die ja in dieses,
okay,
Thema Nachhaltigkeit einfach reinpassen. Wir haben wenig Geld gehabt für unsere Familie immer, aber wir haben es geschafft und wir haben es nie als als Manko angesehen, sondern ich habe mich gefreut, dass die Kinder mit dem glücklich waren, was wir hatten.
Ja.
Und wir sind eben nicht in die Stadt gegangen, um zu shoppen oder so, sondern wir sind mit den Kindern in den Wald gegangen und haben ganz viele Sachen halt mit denen gemacht, die kostenfrei sind. Ne?
Ja. So. Also schon die starke Prägung durch die Familie,
genau.
Großfamilie im weitesten Sinne. Und ihr habt da auch schon viel praktisch gemacht, schon nachhaltig im Kleinen gehandelt.
Bei mir kam dann noch dazu, dass dass ich auch wieder Glück hatte, auf einer späteren UNESCO-Projektschule gewesen zu sein, wo wir spannende Lehrer hatten, die einfach mich an Themen rangeführt haben, mit denen ich nie was zu tun hatte. Ne? So, und wir haben ganz häufig Leute von Menschen für Menschen bei uns in der Schule gehabt, damals schon. Und dieses Projekt von Karl-Heinz Böhm, das begleite ich immer noch. Und also dieses Menschen für Menschen.
Ja.
Und zumindest indem ich da immer gucke und mich dem hingezogen fühle und eben auch für diesen ganzen Betrieb. Irgendwann habe mal gesagt, okay, wir möchten jetzt halt ein Projekt in Äthiopien halt unterstützen, das ist in Sodo, wo wir halt Geld reingeben. Und da mittlerweile schon mit Hilfe unserer Gäste da 500, ich glaube 21 Bäume gepflanzt habe und 4700 Quadratmeter Land aufgeforstet. Und wir müssen das eigentlich überhaupt nicht machen und machen es trotzdem, weil es uns Spaß macht. Und ganz viele Sachen machen wir hier auf unserem eigenen Gelände, die aber keiner sieht. Und so hat es halt einen Doppelnutzen im Grunde genommen.
Also auch eine ganz starke soziale Komponente und auch geprägt jetzt durch die besondere Schule, die überhaupt den Rahmen dafür geschaffen hat, dass solche Menschen wie Karl-Heinz Böhm damals dort eingeladen worden sind.
Ja, zumindest seine Mitarbeiter.
Oder seine Mitarbeiter im weitesten Sinne.
Genau.
Ja, genau. Ja. Nochmal eine ganz andere Frage. Wenn ich so die Vielzahl der Aufgaben, wenn ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, wofür du hier im Einzelnen zuständig bist. Das ist ja wirklich eine enorme Bandbreite und der Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt also, wie alle anderen Unternehmer auch, brauchst du ein sehr gutes Selbstmanagement. Was heißt das für dich? Wie wuppst du denn das eigentlich, dass du auch gut durch den Tag, durch die Wochen kommst? Was sind für dich Leitsätze? Ist jetzt vielleicht ganz groß, aber du wirkst ja sehr, sehr reflektiert auch, wenn du über die ganzen Projekte nochmal so im Nachhinein erzählst, die du auf die Beine gestellt hast, die ihr auf die Beine gestellt hast. Was sind so Kriterien, die handlungsleitend für dich sind zum Selbstmanagement?
Also ich habe das bei meinen Kindern schon so praktiziert, dass in dem Moment, wo die nicht da waren, dass ich dann eben immer versucht habe, Arbeiten zu erledigen einfach und mir selber auch freie Räume geschaffen habe und gegönnt habe. Und genau das mache ich jetzt auch, dass ich einfach mir kleine Zeitfenster einbaue und wenn das nur einmal ist, nach hinten auf die Wiese zu gehen und zu gucken, halt, was die Rinder da gerade machen.
Ja. Ja.
So, und wenn das nur eine halbe Stunde ist, aber das sind so kleine Lücken irgendwie, die mir viel Kraft geben.
Ja.
Netzwerken gibt mir auch ganz viel Kraft. Also ich lasse auch ganz häufig ganz viel stehen und liegen.
Ja.
Ne, so, das erlaube ich mir auch. Das verstehen Gäste manchmal nicht. Ich weiß nicht, dann, ja, das Unkraut und der Garten, der hätte schon längst gemacht werden müssen. Aber meine Güte, irgendwie, das gab halt 100.000 Gründe für mich auch, das nicht zu tun und zu gucken irgendwie, dass es mir gut geht.
Ja.
Das war für mich auch gerade jetzt im Frühjahr halt ganz wichtig, weil ich mir irgendwie so einen komischen Infekt zugezogen hatte, der jetzt eben auch wieder hochkam irgendwo und wo ich gedacht habe, nö, jetzt lässt du jetzt einfach mal den Garten sein. Hast am Schreibtisch noch genug Arbeit und da muss noch was ausgearbeitet werden und da hast du Spaß dran und jetzt, also das ist einfach auch ganz wichtig. Ich hatte mal einen Gast, da muss man sich vorstellen, in der Innenhoffläche, das sind das 400 Quadratmeter Kiesfläche im Grunde genommen, ganz traditionell für unseren Hof so.
Ja.
Und ich habe per Hand ständig da gesessen und hab's halt alles rausgerupft, das Unkraut. Was so ein bisschen so ein Hamsterrad ist, weil wenn wir mit dem Rasenmäher drüber fahren, dann verteilen wir den Rasen da wieder und die Grassaat. So, ich habe das auch als Meditation betrachtet, aber okay. Irgendwann kam dann ein Gast und sagte zu mir, der selber Arzt war, sagte, ja, das könnte eben auch nicht mein Lebenselixier sein, nur immer Unkraut zu jäten. Ich sollte auch mal an mich denken. Und das war nochmal so ein äußerer Spiegel, der da halt kam und wo ich dann einfach so einen Impuls bekommen habe und auch denke jetzt, nö, dann ist das einfach so. Mittlerweile ist die Innenfläche grün von der, also keine Kiesfläche mehr zu sehen, sondern es ist einfach nicht nur Gras, sondern eben auch alles Mögliche. Und es wird einfach abgemäht, fertig ist die Laube. Das schafft uns ein kleines Zeitfenster mehr. Und wir sitzen gerne zusammen und trinken mal ein Cappuccino. Und wir gehen auch gerne an den Strand. Und wir fahren auch gerne irgendwelche Touren mit unseren E-Autos oder treffen halt gerne Menschen auch.
Ja.
Und das ist dann in dem Moment einfach wichtiger, weil ich einfach denke, das darf man eben auch nicht vergessen. Zeit ist ganz kurz und wir alle wissen gar nicht, wie viel Lebenszeit uns noch bevorsteht. Das kann heute zu Ende sein, das kann auch erst in 10 Jahren zu Ende sein. Aber dass man sich das immer wieder bewusst vor Augen führt und sagt, okay, mein Job, der macht mir ganz viel Spaß, ich habe ein tolles Projekt ausgearbeitet, aber es gibt eben auch noch Miteinander, mit der Familie, mit dem Partner, es gibt mich selber und das darf eben auch nicht zu kurz kommen.
Ja, also du hast da ganz entscheidende Aspekte nochmal angesprochen, ja. Ein sehr gutes Pausenmanagement und das sind wirklich die kleinen Pausen, das höre ich auch immer wieder, auch von anderen Unternehmern, darauf kommt es an.
Also ich mache sie wirklich auch dann, wenn ich sie will oder wenn ich sage jetzt mal, wenn ich ein interessantes Gespräch mit einem Gast habe oder dann mache ich die halt einfach. Ja. Und ich sage immer, danach rausche ich vielleicht ein bisschen schneller ran bei der Arbeit, die dann zu erledigen ist.
Ja.
Oder schiebe dann eben auch mal eine, also was ich eben auch gerne mache, ich arbeite gerne früh morgens, also ich bin sehr ein guter Morgenarbeiter und stehe dann auch gerne mal um 5 auf und arbeite schon mal eine Stunde am Schreibtisch. Das schafft mir auch eine innere Ruhe, weil ich dann einfach auch sage, okay, so bestimmte Sachen oder so, da brauche ich auch einen freien Kopf, dann geht das halt schon, ne, so.
Ja.
Oder wenn wir zum Beispiel viel Kaffeegeschäft erwarten, dann gehe ich morgens schon mal eine Stunde in die Küche und fange an zu backen und ja, und ich mache auch tatsächlich immer die erste halbe Stunde Sachen, wo nichts schief gehen kann, die ich alle aus dem FF kann, damit ich dann richtig wach bin und konzentriert halt in die nächste Arbeit dann rein starten kann.
Ja. Okay, das sind schon ziemlich viele Tricks an der Stelle. Und es ist auch ganz wichtig, eine gute Selbstfürsorge, ne? Auch letztendlich zu sagen, okay, Unkraut ist die eine Geschichte, Optik ist auch was, aber
Kräutern.
Genau. Ne? Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass ich gut für mich sorge, ne? Mhm. Dass ich dann in den kleinen Zeitinseln auch mich mit den Tätigkeiten zum einen beschäftige, die mir wieder Kraft geben, nettes Gespräch, ne? Ein kleiner Ausflug. Das hat ja eine ganz große Bedeutung und gibt Energie, um dann, was hast du gesagt, dann rauschst du ran, ziehst das Tempo ein bisschen an, wieder für andere Sachen und da immer wieder sich neu auszubalancieren und auch, finde ich, auch einen ganz wichtigen Aspekt im Hinterkopf zu haben, wir haben wirklich alle nur diese begrenzte Lebenszeit und dann möglichst jeden Tag in so einem schönen Wechselspiel das anzustreben.
Genau, und mal gelingt es eben gut und mal nicht so gut, dass es eben auch dann häufig auch von äußeren Einflüssen dann abhängig. Wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwas ausarbeiten soll für eine Zeitung oder so, dann braucht man eben auch seine Ruhe und dann kommt das dazwischen und dann werde ich halt nicht sagen, irgendwie, nö, ich habe jetzt gar keine Lust dazu, das geht jetzt gerade nicht, sondern dann wird es halt gemacht und die Pause wird vielleicht nach hinten geschoben, aber da muss halt jeder auch so ein bisschen gucken, irgendwie, wie es für ihn auch passt. Manche brauchen halt ganz straight halt, was weiß ich, 12 Uhr ist Mittagszeit, das haben wir hier eigentlich auch, aber das liegt auch daran, dass halt alle zusammenkommen, gemeinsam Mittag gegessen wird und und man genau weiß, ich habe jetzt in der Wohnung, wenn ich putze, dann weiß ich aber, okay, um 12 Uhr sitzen wir alle zu Tisch, ne? So.
Ja. Da gibt es was dann auch zum Freuen, ne?
Genau.
Um die Mittagszeit, dass man sich da auch wieder begegnet.
Genau.
Ne? Und eine kleine, fröhliche Zeit auch zusammen hat.
Genau.
Ne? Einen wichtigen Austausch. Das klingt gut. So, dann kommt schon der letzte Block. Wie gestaltest du denn deine Netzwerkarbeit? Da hast du vorhin auch schon ein bisschen was verraten. In welchen Netzwerken bist du zu Hause? Also vielleicht ein Teil der Netzwerke. Wo fühlst du dich aber auch besonders eng verbunden? Also welche Netzwerke sind für dich zentral?
natürlich bin ich in Social Medias zu finden. Also ich bespiele mit mehreren Portalen eigentlich Facebook. Da habe ich eins für E-Mobilität, damit ich da keinem auf den Keks gehe. Dann habe ich eins für meinen Betrieb und ich habe ein privates, wo ich dann auch mal politische Meinungen raushaue.
Ja.
Ne, so, ich habe Instagram und Pinterest und Twitter auch, so ein bisschen aber nur.
Ja.
Und versuche das alles so mehr oder weniger nebenbei halt auch zu bewerkstelligen.
Ja.
Das liegt mir aber auch. Also ich merke, dass, okay, dass es mir liegt. Ich weiß, dass das erstmal ein bisschen merkwürdig gesehen wurde von meinem Umfeld,
ja,
weil die immer gesagt hat, ich habe zu viel das Handy in der Hand. Andersrum ist es aber so, ich kriege halt Anfragen eben auch über Social Medias. Also ob das eine Bestellung für einen Frühstückstisch ist oder halt eine Buchungsanfrage oder so, es läuft halt auch alles schon über Social Media.
Ja.
Netzwerken tue ich sonst auch noch gerne über ganz andere Kanäle irgendwie, ob das halt an der Landwirtschaftskammer ist, da bin ich halt in einigen Gruppen halt auch drin und
ja,
über die E-Mobilität in ganz vielen Kanälen drin. Ich bin bei den Touristikern natürlich auch irgendwo präsent und ich habe ganz viele Sachen irgendwie, die mich interessieren und lebe eigentlich auch aus der Vielfalt.
Ne? Ja.
So.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch, das ist, weiß ich nicht, ein Geheimrezept würde ich jetzt gar nicht sagen, weil das liegt mir einfach und das ist so meine Art, damit umzugehen,
ja,
und
ja,
das auszugleichen, was ich vielleicht nicht erreichen kann, weil ich einfach bei ganz großen Portalen nicht zu finden bin, ne? So,
ja,
aus Überzeugung halt.
Ja.
Und dann,
ja,
muss ich ja gucken irgendwie, dass ich das anders irgendwo, die Menschen halt auf mich aufmerksam werden, beziehungsweise auf meinen Betrieb.
Yeah.
Also es dient in erster Linie immer dazu, auch den Betrieb ein bisschen bekannter zu machen, Leute neugierig zu machen und zu bestimmten Themen auch, die Nachhaltigkeit betreffen, zu zeigen irgendwie, dass man halt ganz kleine Sachen machen kann und dass es nachher, dass man doch ganz schön viel erreichen kann.
Ja, das klingt doch ziemlich bunt. Ja, auch sehr ergebnisorientiert. Ne? Es ist eben möglich, einmal in der analogen und auch in der digitalen Welt sich stark zu vernetzen und letztlich ergänzen sich beide.
Sowieso.
Beide Ebenen.
Also das denke ich auch. Also man kann das nicht mehr so trennen.
Ja,
ne? So.
Genau.
Also ich denke, und die, ich sage jetzt mal, die jungen Leute für Fridays for Futures, die auf die Straße gegangen sind oder so, die zeigen uns das ja, dass man eben über den Tellerrand denken muss.
Ja.
Ne? So. Egal was es ist. Also das ganz große Thema ist eben Klimawandel und dazu müssen wir alle uns zusammenraufen und alle an einem Strang ziehen, um unsere folgenden Generationen eine freundliche Welt zu hinterlassen.
Ja, definitiv. Und wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückschaust, was würdest du einer jüngeren Kollegin, die vorhat, deinen Weg oder einen sehr ähnlichen Weg zu gehen, wie du ihn gegangen bist, wenn du noch mal zurückschaust, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse?
Also ich glaube, die erste ist, wenn man eine Idee hat, dass man das gut prüft und nicht einfach nur sich selber mit einer rosaroten Brille betrachtet. Das zweite ist, dass man gerade aus seinem Umfeld, mit dem wird man häufig, wenn man neue Ideen entwickelt, Konfrontationen haben, dass man die versucht durchzustehen und bei sich zu bleiben und sich natürlich reflektiert, aber in erster Linie sich das nicht kaputt machen lässt. Also so, wenn man einen Traum hat, dann darf man den auch gerne leben.
Ja.
Und wenn es nachher nicht funktioniert, dann kann man auch sagen, okay, aber ich habe es wenigstens versucht. Ne? So,
ja.
Sonst hängt man immer diesem Traum hinterher.
Ja.
Und das Dritte ist Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Und was mir jetzt im Moment halt auch ganz viel auffällt, dass Frauen sich manchmal nicht so trauen zu netzwerken. Das sollte man ablegen. Aber auch kreuz und quer und nicht nur in so nur Frauennetzwerken oder sich nur in Männernetzwerken begeben, sondern kreuz und quer und so wie es einem liegt und auch an Sachen denken, die an die man vielleicht nie gedacht hätte. Also ich mache auch ganz viele Sachen, wo ich dann gar nicht weiß, was passiert und unter Umständen kriege ich ganz tolle neue Kontakte, an
ja,
die ich nie gedacht hätte. Ne, so.
Ja,
einfach nicht unterkriegen lassen.
Einfach nicht unterkriegen lassen,
genau,
und viel ausprobieren.
Ja,
das
genau.
Das ist doch eine richtig motivierende, genau, Botschaft.
Keiner von uns hat einen geraden Weg irgendwie und es ist durchaus möglich, auch mal in eine Sackgasse zu laufen, aber auf jeder Strecke gibt es auch viele Kurven. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Und vielleicht wartet hinter jeder Kurve noch eine neue Überraschung.
Ja, das klingt richtig gut. Hinter jeder Kurve wartet vielleicht noch eine neue Überraschung. Also immer weitermachen.
Genau.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Uta.
Gerne.
Das hat mir ganz viele Freude gemacht, das Interview. Auf eine Tasse Tee.
Ja, genau.
Bei Janbecks Fairhaus.
Dankeschön.
Danke, schön, dass du dabei warst beim Podcast Create Your Work Life. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere mich oder schenk mir ein Like auf iTunes, damit der Virus Arbeits- und Lebensglück sich umfassend verbreitet. Folge mir gern und verbinde dich mit mir auf Facebook und Twitter.